Morgen. Ich lade euch herzlich ein, Platz zu nehmen und zur Ruhe zu finden bei dem Klaviervorspiel von der Antonia Quiring. Herzlichen Dank, dass du dafür bereit bist. Herzlichen Dank, dass ihr dafür bereit seid und jetzt immer leiser werdet. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank natürlich nochmal. Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen hier im Saal, aber auch sonst jeden und jede, die diesen Gottesdienst aus der FEG Körne hier in Dortmund miterleben möchte. Wir freuen uns darüber, dass ihr in der Adventszeit einen Gottesdienst mitfeiern wollt. Und wir sind auch mitten in der Adventszeit. In der Dekoration sieht man zwei angezündete Kerzen. Unser Baum leuchtet dies Jahr schon früher. Es ist Adventszeit. Ja, und wer in Familie unterwegs ist oder ansonsten mit Kindern zusammenarbeitet, der hat langsam aber sicher schon einen Ohrwurm von dicke rote Kerzen. Und wer die Küche nicht selbst aufräumen muss, der freut sich auch über Plätzchenduft nochmal ganz anders. Die Adventszeit ist eine besondere Zeit und der ein oder andere, insbesondere in Dortmund, aber auch von zugereist, geht vielleicht gerne auf den Weihnachtsmarkt. Da geht er dann beladen und bepackt hin, hat vielleicht die Oma, die Tante, das Enkelkind dabei, isst sich eine Bratwurst, trinkt sich etwas Heißes und wenn er vielleicht viel Weihnachtsgeld bekommen hat, isst er sogar noch einen Crepe. Dann kommt immer der Moment, wo sich alles aufreiht, Freundinnengruppen, Familiengruppen, Gruppen von 2 bis 5 an jenem Selfie-Point. Alle sind schön hingestellt, jeder Schal ist gezupft, jeder noch so dusselige Haarreifen mit blinkendem Elchgeweih sitzt richtig und der Fotograf richtet alles auf, alle sind drauf, kippt noch ein bisschen, damit er auch die Spitze des höchsten Weihnachtsbaums mit drauf bekommt. Das ist ja alljährlich Tradition. Manche Familie fotografiert schon seit 2000. Und dann dieses Jahr hatte man sein Handy gerade gerichtet. Hoffentlich war es nicht zu teuer, denn laut den sozialen Medien und dem Shitstorm, der dort gestartet ist, sah man auf dem Weihnachtsbaum nun eine Weltkugel. Eine goldene Weltkugel, die so oft runtergefallen war, dass sie dann aussah wie ein Fußball. Das war natürlich nur zufällig und war von den Verantwortlichen der Stadtväter und Schausteller ein kleiner Wink in Richtung Europameisterschaft. Wer hätte das gedacht? Das haben die Dortmunder nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe den sozialen Medien glaubend 3-4 Zitate auswendig gelernt. Grottenhässlich zum Fremdschämen. Wann habe ich das letztes Mal so einen Mist gesehen? Es gipfelte in hoffentlich kommt keiner und sieht das. Wie peinlich. Und zigtausendmal, ich habe die Zahlen nicht auswendig, weil ich mir Zahlen nicht gut merken kann, zigtausendmal, wir wollen den Engel zurück. Und da ist er nun auch wieder. Hoch oben auf dem Dortmunder Weihnachtsbaum ist der Engel wieder angekommen. Das hat uns ein paar hübsche Euro gekostet, aber der Engel hat sich durchgesetzt. Durchgesetzt in der ausgelösten Krise im der Stadtverwaltung. Nun ist der Engel wieder oben. Das hat uns so gut gefallen, dass der Engel wieder oben ist, dass das auch der Gastprediger Dirk Hahn heute zum Thema macht. Engel und Krise. Und wo alles gerade wieder so schön ist, so heimelig und unser Engel auch wieder oben auf der Tanne sitzt, da wo er hingehört und wo sich eben viele ihn auch hin gewünscht haben, da schlägt man samstags morgens die Zeitung auf. Es ist üblich, zum Jahresende wird das Wort des Jahres gewählt. Und das Wort des Jahres heißt dies Jahr Krisenmodus. Krisenmodus. Was soll das denn? War doch gerade alles noch so schön. War doch gerade noch die Kerze an, der Kaffee eingeschenkt. Gerade war es doch noch so schön und jetzt Krisenmodus. Krisenmodus mit der Begründung, Krise kennen wir eigentlich schon immer, ne? Ich hatte früher die Krise, wenn mir kurz vor der Fete meine Lieblingsjeans nicht mehr passte. Das waren Krisen, aber heute die Krisen sind ganz anderer Art. Die sind sowohl weltumfassend, sie sind aber auch persönlich. Krisen kennt jeder und jede und wir alle sind von Krisen betroffen. So sehr, dass es sogar zum Wort des Jahres gewählt worden ist. Krisenmodus. Und in diese Zeit, die so krisenreich ist, dass es wirklich, auch wenn der Krieg in der Ukraine schon 2 Jahre dauert, uns nicht einen Moment weniger erschreckt oder erschrecken sollte. Die Krisen sind zum Erschrecken. Sie sind brutal, sie sind vernichtend lebensbedrohlich. Krisen sind furchtbar. Und mitten in diese Krise hinein, in dieses Wort, was mich Samstagmorgen so getroffen hat, kommt jetzt der Sonntagmorgen. Wir sind hier und ich darf euch aus den Losungen zusagen, mittendrin sind die Losungen aus meinem Kopf, ich weiß aber den Wortlaut, steht auf mit erhobenem Haupt, denn die Erlösung naht. Das darf ich euch zusagen. Steht auf mit erhobenem Haupt, denn die Erlösung naht in Form der Geburt des Retters. Und das ist das, was ich euch jetzt bitte. Steht auf und lasst mich stellvertretend zu diesem Retter und Erlöser beten. Großer himmlischer Gott, ich danke dir, dass wir hier jetzt ein paar Minuten der Ruhe finden dürfen, dass wir ankommen dürfen, Herr, in all dem Trubel der Welt, hier bei dir. Wir sind sicher bei dir, Herr. Wo auch immer wir sind, gibst du Schutzraum. Wo auch immer wir herkommen, was uns bewegt, aus der Woche, die hinter uns liegt, aus dem, was wir gehört, gesehen, erlebt haben und auch bei dem, was vor uns liegt. Da ist eins gewiss, Herr, du bist bei uns. Du hast diese Welt längst errettet und uns jeden Tag neu. Amen. Wir singen das Lied Dein König naht. Ah, ich habe das Erste und Wichtigste vergessen. Ich habe immer den Wortlaut, aber an dieser Stelle ist es wichtig, dass es komplett ist. Freue dich Welt, dein König naht. Wir sind aufgefordert zur Freude. Uns muss das nicht peinlich sein, dass wir uns freuen, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir Jesus feiern dürfen. Freue dich Welt, dein König naht. Und unser Kassenwart hat heute Morgen einen kleinen Tipp verteilt an mich, den ich weitergeben möchte. Und wenn ich das Wort Kassenwart erwähne, dann wisst ihr alle, dass es um die Kollekte geht. Diejenigen, die sich entschieden haben, heute diesen Dienst zu tun, dürfen schon mal aufstehen. Er sprach mich darauf an, dass ja bald Weihnachten ist und alle Weihnachtsgeld haben. Hoffentlich. Und ich lade euch also herzlich ein, wenn ihr könnt, mit Freude etwas davon zu teilen für die Gemeinde. Wir singen jetzt mit großer Freude. Freue dich, Welt, dein König naht.
Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, es kommt der Saal des Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der
Ich habe erzählt, dass es in der Predigt um Engel geht, um Krise geht. Und es geht um eine Person in der Predigt, die Jesus' Mutter ist, Maria. Und Maria, das darf ich sicher vorwegnehmen, war eine besondere Frau. Sie hat einen Lobgesang gesprochen, der aufgeschrieben worden ist und den ich mit euch gemeinsam jetzt sprechen möchte. Ich lade euch ein, da, wenn ihr möchtet, durchaus noch mal zu aufzustehen, auch wenn das so ein bisschen so wirkt, als ständen wir ständig auf. Das passt schon, ihr schafft das. Dies also ist der Lobgesang der Maria aus Lukas 1. Wie das üblich ist, liest die Gemeinde die eingerückten Zeilen und ich beginne. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewalt hin vom Thron und erregt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Amen. Es gibt ein wunderschönes Lied, Mary, Did You Know? Und wir danken der Anbetungsband, die dieses Lied für uns eingeübt hat. Ich habe das viele Jahre vorher, hat Jürgen Vogt das in die Gemeinde gebracht. Und ich fand es damals schon wunderschön berührend. Ich freue mich sehr, dass ihr das möglich gemacht habt. Herzlichen Dank dafür.
Ach, krieg ich auch hin. So einfach geht das. So einfach geht das hier. Guten Morgen und frohen Advent euch. Mary, did you know? Maria, ahntest du? Wusstest du, was da auf dich zukommt? Ich denke, Maria wusste eine ganze Menge und ahnte eine ganze Menge, vielleicht nicht im Detail. Aber warum mir das so wichtig geworden ist, dass sie eine Menge wusste und wie sie das gemacht hat, das hat mich zu dieser Predigt gebracht. Und ihr werdet es im Laufe der Zeit jetzt erfahren. Und ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Adventszeit. Wir fühlen uns so im Endspurt des Jahres. Viele Firmen sagen, wir müssen noch die Zahlen fertig kriegen. Der Garten muss winterfest sein. Ich weiß nicht, was alles noch passieren muss. Aber Thomas hat es ja letzten Sonntag schon gesagt. Wir sind gar nicht am Ende des Jahres. Wir sind am Anfang des Kirchenjahres. Zweiter Advent. Advent ist Vorbereitungszeit. Es geht gerade frisch los. Wir bereiten uns vor. Wir backen. Naja, wir probieren auch. Wir kaufen ein, wir packen ein, wir verstecken, wir planen. Wir bereiten Weihnachten vor. Aber um mal ehrlich zu sein, Weihnachten vor über 2000 Jahren hat funktioniert und geklappt, ohne dass wir uns vorbereiten. Und ich bin mir ganz sicher, selbst wenn wir uns jetzt alle auf die Couch setzen würden, es wird Weihnachten stattfinden. Die Vorbereitung ist gar nicht, damit Weihnachten passiert. Die Vorbereitung ist für uns. Wir sollen uns vorbereiten. Und ich glaube, das ist die wichtige Sache. Und darüber würde ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen. Wie hat Maria sich vorbereitet? Oder wie ist sie vorbereitet worden? Wie können wir uns vorbereiten? Nicht aufs Feiern. Ich glaube, das schaffen wir alle sehr einfach. Das können wir. Aber wie bereiten wir uns vor auf Zeiten, wo es etwas schwierig ist? Auf Herausforderungen. Krankheit, Ungerechtigkeit, Flucht und Unfall. Auf die Krise, die diesen Krisenmodus ausgelöst hat. Denn wir wissen alle, so alt sind wir nun mal, Schwierigkeiten werden auch immer wieder kommen. Ja, ich habe diese Frage, wie bereite ich mich auf eine nächste Krise vor, in einigen Gruppen hier in der Gemeinde gestellt. Die Antwort war schwierig oder leider gar nicht. Man wusste gar nicht, was man so sagen konnte. Ich kann sie auch nochmal anders formulieren. Wenn ich in einer Krise bin, worüber bin ich froh, dass ich mich vorbereitet habe oder dass ich vorbereitet worden bin? Was ist vielleicht in den Jahren davor passiert, was mir jetzt hilft? Vielleicht ist das auch eine gute Antwort darauf, wie könnte ich mich vorbereiten? Und ich würde heute gerne einfach mal gucken, wie hat Maria das gemacht? Ja, Maria wird in der katholischen Kirche sehr verehrt, deswegen haben wir in der evangelischen Kirche manchmal das Thema so ein bisschen dünner. Aber heute möchte ich einfach mal auch im Advent diese besondere Frau zum Thema machen und beobachten. Maria hatte am Anfang ihrer aufgeschriebenen Geschichte in der Bibel eine Gottesbegegnung. Bevor wir uns aber diese Gottesbegegnung ansehen, würde ich gerne nochmal nachdenken darüber, wie Menschen der Bibel auf Gottes Begegnungen reagiert haben. Ich lese euch mal die Antwort vor, die mir ChatGPT dazu gegeben hat. Als Gott Mose am brennenden Dornbusch rief, das zweite Buch Mose, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen, reagierte Mose zögerlich. Er fühlte sich unzureichend, brachte mehrere Einwände vor, dass er nicht beredt sei, 2. Mose 4, Vers 10, dass die Israeliten nicht glauben würden und dass er eigentlich der Richtige für diese Aufgabe ist. In Jeremia lesen wir auch, dass Jeremia Bedenken hatte, als Gott ihn zum Propheten berief. Er fühlte sich zu jung, zu unerfahren. Jona wollte seiner Berufung überhaupt nicht folgen und ist gleich in die andere Richtung gelaufen. Und der spätere Kämpfer Gideon, von Gott gerufen, um Israel zu retten, zweifelte auch an seiner Fähigkeit. Er war der Geringste in seinem Haus. Das lesen wir in Richter 6, Vers 15. Und er bat Gott um Zeichen, damit er überhaupt glaubte, dass er berufen worden sei. Samuel musste Gott dreimal rufen, bis er überhaupt gehört hat. Wie ist es bei Maria? Wie ist die Gottesbegegnung bei Maria? Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Maria war zu der Zeit geschätzte 14, 15, 16 Jahre alt. Wir lesen in Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein Jahr in Demut, ein Jahr ohne Aber, ein Jahr im Vertrauen, ein Jahr ohne Wissen. Kein Lachen wie von Sarah, die nicht mehr geglaubt hat, im hohen Alter noch Kinder zu kriegen. Kein ungläubiges Fragen, das Gott bei Zacharias zur Stummheit werden lässt. Ein echtes Ja. Und jetzt ist auch die erste Frage beantwortet, die ich gerade gestellt habe. Warum ist mir das wichtig geworden? Ich möchte auch ein Ja haben in Situationen, in denen ich eigentlich eher so ein Warum fühle. Wie kann man da hinkommen? Wieso war Maria so bereitet, so vorbereitet, dass sie das sprechen konnte? Woher wusste sie das? Maria, did you know? Wir haben gerade den Lobgesang von Maria gehört. Auch wenn ich glaube, dass dieser Text sicherlich zum großen Teil auch vom Geist eingegeben worden oder inspiriert worden ist, man erkennt doch, sie war im Glauben sehr praktizierend und gewachsen. Sie kannte einiges davon. Und sie brach, nachdem der Engel ihr die Botschaft gegeben hat, auf zu den Eltern von Johannes dem Täufer, Elisabeth und Zacharias. Für 3 Monate hat sie die besucht. Lukas 1, Vers 36 lesen wir das. Sie nahm sich Zeit, über die Worte des Engels nachzudenken. Zeit haben, viel Zeit zum Nachdenken. Wenn ein Engel mir die Worte Gottes bringen würde, dann glaube ich, würde ich mir auch viel Zeit nehmen. Maria hatte aber noch eine zweite Gabe, glaube ich, die sie dazu brachte, überhaupt erstmal zu erkennen, welche Worte für sie wichtig ist. Nach der Geburt besuchen sie die Hirten, Leiharbeiter, harte Draußenmänner. Ich denke mal, auf dem Feld gab es sicher keine Dusche und so mancher Brand hilft auch durch die Nacht. Die hatten mit Sicherheit keinen so richtigen Ruf. Und die besuchten Maria mit ihrem Neugeborenen und erzählten ihr. Und was macht Maria? Maria, in Lukas 2, Vers 19 lesen wir, Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie in ihrem Herzen. Bewegte sie in ihrem Herzen. Meine Mutter hatte die ganze Zeit ihre Konfirmandenbibel bis ins hohe Alter. Und in der Weihnachtsgeschichte waren in ihrer Bibel überall die Lieder eingetragen, die wir unterm Weihnachtsbaum gesangen. Das war also ein genauer Ablauf in der Bibel drin. Unsere Kinder kennen das mit Flöte und bis zur Tuba wurde das dann auch Weihnachten praktiziert. Und dieser Satz hatte meine Mutter richtig markiert, ganz deutlich. Und ich habe als Kind immer gedacht, Worte im Herzen bewegen, sich Zeit nehmen. Was ist das überhaupt? Wofür mache ich das? Wie mache ich das? Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht auf die Schliche kommen, was das heißt, Worten im Herzen bewegen, wenn wir uns mal einer anderen Sprache näher kommen. Ich habe den Text mal auf Latein rausgesucht. Wir sind alle keine Lateiner, ich auch nicht, habe das zwar mal gelernt, aber ist lange her, aber ich glaube, wir können hier vielleicht einiges helfen. Maria, Ortem ist das Wort aber, Conservat erinnert mich an eine Konservendose, Omnia verba hec, viele Worte jetzt hier, Konferenz kennen wir auch, sitzen zusammen, in Cordo, das Herz der Maria, so ist ihre. Ich glaube, wenn wir das so lesen, verstehen wir das. Und wenn du jetzt noch einmal draufdrückst, Raimund, dann kriegen wir das auch, glaube ich, ganz gut zusammen. Maria behielt die Worte in ihrer Herzen. Sie konservierte die Worte. Sie machte sich daraus einen Speicher. Sie hatte diese Worte in sich. Und das machte sie, indem sie die Worte wie eine Konferenz in ihrem Herzen bewegte. Ich finde das ein witziges Bild. Deswegen habe ich das jetzt auch gebracht. Worte im Herz wie eine Konferenz zu bewegen und gleichzeitig sie auch als Konserve zu haben. Im Sommer hatte ich das Privileg, im Seniorenkreis über dieses Thema zu reden. Und da merkte ich, wie an dem Tisch ganz viele Leute saßen, Menschen, die schon sehr, sehr lange das Wort in sich bewegten. Bibeltexte, Psalmen, Lieder, Erfahrung. Man merkte an dem Tisch einen Bestand, einen Speicher von in sich bewegten Bibelworten. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Schatz, den man nach außen auch merkt. Und ich glaube, Maria hat diesen Schatz gehabt. Und er hat ihr geholfen. Sie glaubte an einen Gott, dem nichts unmöglich ist, der das Meer teilen kann und der Manna regnen lässt. Maria wusste, dass unmöglich keine Option für sie ist, für Gott ist. Das glaubte Maria. Wir glauben an einen Gott, der wirkt, der lebt, und einen Menschen, Jesus, und einen wirkenden Heiligen Geist. Denn gucken wir uns auch mal Marias Situation an. Eigentlich ist ja alles bestens. Maria kannte Gott und glaubte. Gott hatte ihr seinen Plan offenbart. Andere Menschen haben ihr den Plan verdeutlicht, sie waren da. Naja, und eigentlich war der Plan schon in Ausführung, er saß sozusagen auf ihrem Schoß. Das ist doch eine Situation, die wir uns alle wünschen würden. Wir wissen genau, was Gott möchte von uns und alles ist gut. Aber Marias Leben war kein durchgeplantes Leben ohne Stolpersteine. Wir lesen in den Evangelien ganz viel von Kindermord durch Herodes, einer Flucht nach Ägypten, einer Wiederkunft aus Ägypten in eine ganz fremde Stadt mit Kind. Jesus geht mit 12 Jahren in Jerusalem mal für ein paar Tage verloren. Der erwachsene Jesus sagt allen, ihr seid meine Familie, nicht nur du, Maria. Vorher ist er ihr in Kanaan auch so ein Stück weit über den Mund gefahren, hat gesagt, Frau, ich bin noch gar nicht dran bei der Hochzeit zu Kanaan. Also ich glaube, sie hat es nicht einfach. Und wahrscheinlich war sie auch, nachdem Jesus so 12, 13 Jahre alt war, ist sie wahrscheinlich auch Witwe geworden. Josef wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Und dann steht sie unter einem Kreuz. Was muss sie für eine innere Konserve an Glauben gehabt haben, um das durchzustehen? Denn sie bleibt dabei. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Maria unter den Aposteln ist, die auf den Heiligen Geist warten. Es geht also um Worte, die sie mit sich hat. Und wie ist Maria an diese Worte gekommen? Wir erinnern uns, die Hirten haben zu ihr gesprochen. Ich hatte es gerade erzählt. Die Hirten. Aber was sah Maria? Maria sah Engel. Maria hörte Worte von einem Engel, aber die Worte kamen von den Hirten. Die Begegnung mit den Hirten war für Maria eine Gottesbegegnung. Die Hirten waren Engel. Maria hörte Gottes Wort von den Hirten. Und so wichtig das ist, diese Worte zu haben, man muss sie dann auch in sich tragen. Eine liebe Schwester sagt zu diesem Thema, wenn Gott einem was ins Herz legt, muss man es jetzt nicht so allen sofort hinausposaunen. Vielleicht ist es auch mal richtig gut, es für mich zu behalten. Stärke aus dieser Konserve in meinem Herzen zu gewinnen. Am liebsten hätte ich euch allen eine Dose geschenkt, damit ihr die Bibel einlegen könnt und zu konservieren. Aber das hilft ja gar nicht. Wir sollen sie ja in der Herzenskonferenz bewegen, damit der Glaube wachsen kann. Und ihr ändert auch das Bild der Konserve, die ja geschlossen ist. Wir müssen eine Konserve haben, die wächst. Und wo hören wir die Engel sprechen? Wer sind die Hirten, die wir hören können? Wir haben euch Engelsflügel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon entdeckt habt. Sie liegen vor euch auf dem Tisch, ganz, ganz, ganz klein. Und das soll euch daran erinnern, dass die Hirten Engel geworden sind für anderen. Wir haben sie euch mitgebracht, damit ihr sie jetzt gleich einpackt und sie in euer Portemonnaie tut oder in eure Tasche und erinnert wird, so wie euch diese Musik auch an einiges erinnert. Ja? Packt die Engel in eure Tasche, damit ihr nach Engeln Ausschau haltet. Wo auch immer ihr nach denen Ausschau haltet. Vielleicht an dem Tisch, den Thomas Körner euch empfohlen hat, wo man Begegnung haben kann. Da sind Engel. Gott benutzt Menschen, um seine Worte zu sprechen. Er hätte Ninive ja einfach retten können. Aber er wollte, dass Jona das macht. habe ich auch geklaut aus der Predigt von Rolf Zyrus hier. Yoda sollte das machen. Ja, und mit diesen Worten im Herz konnte Maria das sprechen, dieses Ja. Maria sprach, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Aus diesen Worten im Herz kam die Stärke. Einige Ideen, die ich euch hier so erzählt habe, kommen von Karen Harry, einer christlichen Beraterin, die ich auf dem Dünenhof kennengelernt habe. Übrigens, am Dünenhof gibt es viele Worte, die man konservieren kann, wer nochmal da Auslegung von der Bibel hören möchte. Sie sagte, der Charakter eines Menschen offenbart sich in unerwarteten Situationen. Und von diesen Situationen hatte Maria genug. Und ich fürchte, wir auch. Ann-Kathrin Taddei, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, sagt dazu, im Lukas-Evangelium berichtet die Geschichte von einer jungen Frau, die schwanger wurde. Obwohl sie erfüllt war von Herz und Geist und nicht wusste, wie diese Schwangerschaft in ihre Geschichte kommen sollte, sagte sie Ja zu diesem Kind. Sie sagte Ja zum Leben und jubelte über Gott und den Geist, das sind großartige Worte, die die Bibel überliefert. Meine Seele preist die Größe Gottes und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd geschaut, aus dem Lobgesang. Das ist eine stolze Frau, die so ihr Glaubensbekenntnis spricht. Nicht eine sanfte Magd, eine selbstbewusste Frau, die Entscheidung für ihr Leben getroffen hat und diese Entscheidung durchgehalten hat. Maria hatte Charakter. Und wir haben jetzt ein Stück von diesem Weg gehört, woher sie diesen Charakter genommen hat. Aus Gottes Worten, die sie in ihrem Herz bewegt hat, als Worte vom Engel. Der Wortspeicher ist gefüllt. Jetzt wäre ich eigentlich ja fertig. Wir wissen ja, wie wir die Worte hören. Aber ich glaube, es kommt noch ein ganz wichtiger Teil, der wir auch aus der Jonas-Geschichte kennen. Gott möchte, dass wir die Worte Gottes weiterbringen, dass wir darüber sprechen. Gott will mit uns. Wir sollen seine Engel sein. Mission geht nicht nur auf den Philippinen, sondern auch hier. In meiner letzten Predigt hatte ich euch über heilige Orte erzählt, über eine Plattform, die wir bilden können, wo andere Gottesbewegung haben sollen. Vielleicht können wir dort auch diese Worte sprechen. Und jetzt kommt dieser nächste Schritt. Seid selbst der Engel. Wo sind wir Engel, wo wir anderen Leuten ins Herz sprechen? Meine Tochter kam heute Morgen wieder und erzählte was von einem Musical, das sie in Karlsruhe gehört haben, wo sich Leute aufgemacht haben, in das Herz von anderen eine Reise zu machen. Vielleicht ist das so eine Sache. Worte sprechen ist so ähnlich wie in das Herz eines anderen eine Reise zu unternehmen. Jetzt kennt ihr auch den zweiten Grund, warum ihr diese Engelsflügel mitnehmen sollt. Klebt sie euch um den Mund. Macht euch Engelszungen. Und das könnt ihr am besten, wenn ihr vorher den Satz von Maria gesprochen habt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Manuel und Gerd, darf ich euch bitten und danke, dass ihr das macht.
Ganz herzlichen Dank euch. Ich darf verraten, dass die beiden nochmal spielen werden und ihr dürft euch darauf freuen. Freuen werden wir uns jetzt auch als Gemeinde über die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Der Stream hat bitte Pause. Für alle, die jetzt nicht direkt hier sind, heißt das einen kurzen Moment der Pause. Der Bildschirm ist schwarz, glaube ich, ne? Ja, schwarz. Aber ihr seid uns im Herzen nah. Und nun darf ich die drei, sind es, neuen Mitglieder bitten, nach vorne zu kommen. Seid nicht so zögerlich, Jungs. Genau, jetzt ist euer Moment. Und jawohl, jetzt sind wirklich alle hier. Und Judith Eggers, unsere Pastorin, und Kelvin werden für die drei auch beten.
Genau, Engelsworte spricht man am besten in Gemeinschaft. Wir werden heute auch in Gemeinschaft gleich Abendmahl feiern und auch in unserer Gemeinde feiern wir Gemeinschaft, indem wir Gottesdienst zusammen feiern und uns treffen, aber auch indem wir das Gemeindeleben gemeinsam gestalten. Und da kann man eben auch Mitglied werden bei uns in der Gemeinde, die eben sagen, das hier ist meine Gemeinde, ich möchte hier bewusst mitgestalten, mithelfen, mitbestimmen dürfen. Das ist mein geistliches Zuhause und das haben diese drei Menschen getan, Katharina, Theo und Jan. Wir haben Aufnahmegespräche mit ihnen geführt, Kelvin war auch bei einem dabei. Und wir haben sie euch auch schon vorgestellt, Theo und Katharina bei der Taufe, Jan, glaube ich, letzte Woche im Gottesdienst, genau. Wir dürfen sie heute aufnehmen und dann da gleich auch mit ihnen zusammen das Abendmahl feiern, das ist schön. Und zur Aufnahme kriegt jeder immer so ein kleines Paket an die Hand, und aber auch ein Vers, den wir euch zusprechen wollen. Und das wollen wir tun. Einmal für Katharina. Im Psalm 119 steht: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein helles Licht auf meinem Lebensweg. Und ich wünsche dir, dass du das überall auf deinem Lebensweg, aber besonders in diesem Lebensweg, den du hier in der Gemeinde verbringst, einfach erlebst, wie Gott und sein Wort eine Leuchte für deinen Fuß sind.
Für dich, Theo, haben wir den Vers aus Johannes 14, Vers 1. Da steht: Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also an Jesus, nicht an mich. Genau, und das wünschen wir dir, dass du einfach einen festen Felsen hast, der dir vielleicht in der Angst beisteht, selbst wenn du sie mal spürst. Und für dich, Jan, aus 2. Mose 34, 6b. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Ich finde das sehr passend, gerade nach dem Taufgespräch. Dieses meine Liebe und Treue kennt kein Ende, das passt, glaube ich, ganz gut, wenn man von Anfang an dabei war beim Glauben. Und das mit dem kein Ende, das ist ja einfach sehr hoffnungsvoll, würde ich behaupten. Genau, und jetzt wollen wir noch beten.
Jesus, ich danke dir für die drei, für Katharina, Theo und Jan, dass sie ganz unterschiedliche Wege in diese Gemeinde gefunden haben, unterschiedlich lange da sind, aber dass du einfach deinen Weg auch schon mit ihnen gegangen bist. Und ich bitte dich, dass sie hier weiter in die Gemeinschaft reinwachsen, erleben, wie du ihnen auch durch andere begegnest, und sie sich auch hier einbringen können, dass du sie einfach weiter segnest.
Herr, lege deinen Segen auf alle drei. Erfülle sie immer neu mit Freude, mit Mut, mit guten Ideen für ihre Mitmenschen, dass sie ihnen mit Liebe begegnen können, dass sie einfach immer wieder sich gewiss werden können, dass du durch sie scheinst, dass du sie ganz ohne ihr Zutun errettest. Herr, ich lege dir diese drei Personen in deine Hände und führe ihre Wege. Amen.
Willkommen in der Gemeinde.
Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ja, das ist schön, dass die Gemeinde wächst. Ich kann das nicht lassen, das jetzt auszusprechen. Ich stehe hier vorne und links auf den Sofas sitzen die Babys mit ihren Eltern. Ich freue mich da immer so drüber. Ganz herzliches Willkommen euch. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern. In unserer Gemeinde machen wir das mit Saft. Wir machen das sogar mit glutenfreiem Brot. Ja, ich lerne dazu. Und ihr seid gleich herzlich eingeladen an die Tische. Es sollen so 10 bis 15 Personen immer sein. Ein Tisch steht hier vorne und hinten stehen auch noch zwei Tische. Wer ist eingeladen? Eingeladen ist jeder und jede, die glauben kann, dass alles, was sie belastet, wofür sie sich vielleicht selbst anklagt oder andere das tun, dass das von Jesus ans Kreuz getragen worden ist und dort auch überwunden ist. Wenn du das noch nicht glauben kannst, sei frei, einfach sitzen zu bleiben. Wenn du das glauben kannst, lass dich mit den Bibelworten, die Dirk jetzt vorlesen wird, ganz herzlich zum Abendmahl einladen.
Ich lese uns das vor, wie Paulus das im Korintherbrief uns weitergegeben hat.
Bisschen lauter.
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr seid eingeladen zum Tisch des Herrn. Amen.
Wir gehen nach hinten. So, ihr dürft euch jetzt sozusagen rüppeln und auf den Weg machen.
Wir wollen mit euch drei Lieder singen, indem wir Gott loben und genau das singen, dass er das Licht ist in Krisenzeiten, gerade in der Weihnachtszeit, dass wir uns darauf freuen kommen, dass er Jesus auf die Welt gekommen ist und dass wir all unsere Sorgen, alles, was wir haben, vor ihn legen können. Ihr seid gerne herzlich eingeladen, aufzustehen dazu, wer möchte, und mitzusingen.
Lege
Ganz herzlichen Dank an euch. Weihnachtszeit. Weihnachtszeit heißt Ausblick auf Weihnachtsfeiern. Eine Weihnachtsfeier wird unsere Seniorenfeier am kommenden Donnerstag sein. Und von den Senioren zu den Minischäfchen geht es dann am Freitag. Die haben ihre Weihnachtsfeier am Freitag. Und ihr könnt jetzt selber entscheiden, welcher Gruppe ihr euch zuordnen möchtet. Und wer sich keiner Gruppe zuordnen kann, der kann sich anderweitig als Mitarbeiter tarnen, sowohl um die Babys zu sehen oder aus dem reichen Schatz der Erfahrung der Senioren zu nehmen. Ganz herzliche Einladung dazu. Gestern gab es hier, denn die Weihnachtszeit bringt auch Laubzeit. Und ich habe ein Foto schon geschickt bekommen. Raimund, das ist dein Einsatz für das Foto. Da ist es schon. Also viele fleißige Helfer haben sich versammelt, um hier aktiv den Garten vom Laub zu befreien. Hinterher gab es für Gemeinschaft sowohl was auf die Gabel als auch in den Becher. Und ich bitte euch um einen Applaus für all die, die ihren Samstag in unserem Gemeindegarten verbracht haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Nun haben wir seit einiger Zeit eine Challenge laufen und diese Challenge wird immer aus der Suppenschüssel genommen. Ich hoffe, ich zerdepper den Deckel nicht. Und, oh, heute ist eine Fliege reingeflogen. Was sage ich, eine Fruchtfliege von der Größe mehr? Ah nee, es ist doch ein Engelsflügel. Der Engelsflügel, auf den wir auch in der Predigt schon hingewiesen haben. Ich bringe mal die Kelle weg, die wird nämlich der Fruchtfliege gar nicht gerecht. Der Dirk hat vorhin gesagt, klebt euch Engelsflügel an den Mund. Mir ist es nochmal wichtig geworden, der ein oder andere hat es gerade mitgekriegt. Ne? Ich lade zum Abendmahl ein und ich finde den Tisch nicht. Super. Ich stehe mitten in der Gemeinde, alle sind aufgestanden, ich sehe den Tisch nicht mehr. So ist das ja manchmal. Ne? Man weiß den Weg nicht so recht, man hat sich gedanklich vergaloppiert und man braucht dann liebe Menschen, die einem irgendwie weiterhelfen. Mir widerfuhr diese Hilfe ganz pragmatisch. Ein lieber Bruder sagte, Silke, suchst du den Tisch? Aha, gut aufgepasst. Und andere hatten schon alles vorbereitet, damit ich dann an den Tisch kommen konnte. Wie schön, wenn einem geholfen wird. Wie schön, wenn man ermutigt wird. Und das ist meine Bitte. Ich bitte euch, und ich konkretisiere das ein bisschen, ich bitte euch insbesondere, wenn ihr mit jungen Menschen sprecht. Mit welcher Prognose gehen die im Moment in die Zukunft? Die hören von Tausenden von Krisen. Und ich wünsche mir, dass ihr mit ihnen ganz besonders ermutigend sprecht. Dass ihr Sätze, die ihr vielleicht im Kopf habt, wie früher war es auch nicht besser, einfach mal runterschluckt. Dass auch keiner von uns in die Versuchung gerät zu sagen, wird schon wieder. Denn es ist wirklich ein wird schon wieder selten tröstlich. Ich bitte euch, dass ihr insbesondere junge Leute ermutigt, dass ihr sie stark macht, diese Zukunft anzupacken und mitzugestalten. Ich freue mich sehr über viele junge Menschen in der Gemeinde, die das nicht nur tatkräftig beim Laub tun, sondern auch auf vielen anderen Wegen. Ermutigung braucht jeder von uns und den Hinweis darauf, dass es Christus ist, der Ursprung und die Quelle von all dem ist. Daher, und sei er auch nicht größer als eine Fruchtfliege, der Engelsflügel. Das ist mir übrigens ganz persönlich so eine kleine Lehre. Wenn man was im Internet bestellt, als ich das bestellt habe, da war das so groß, ne? Und ich habe schon kurz überlegt, wie wir das hier hinkriegen, 160 Stück. Und dann kam das und dann war das so. Das finde ich schon. Also das ist die Welt, ne? Aber bei uns soll es umgekehrt sein. Wir sollen die vielen kleinen Lichter, die vielen Gedankensplitter, die vielen Stoßgebete, die ja eigentlich so klein sind, so groß machen, wie Gottes Liebe zu uns ist. Die können wir hier nicht mal in den Raum packen. Die umfasst und umarmt die ganze Welt. Diesen Gedanken lege ich euch ins Herz auf der Reise in die Herzen eines anderen. Das sind die Worte, die Engel sprechen würden und die auch mir bei der Suche nach dem Tisch gerade widerfahren sind. Ich lade euch ein, zum Segen aufzustehen. Nach dem Segen setzt euch bitte nochmal und Gerd und Manuel werden nochmal für uns spielen und wir können unsere Gedanken nachklingen lassen. Vielleicht schon überlegen, wem wir Worte zusprechen wollen, denn es ist ja gleich noch ein bisschen Zeit.
Im Licht dieser Adventszeit segne und behüte euch der allmächtige Gott. Möge die Hoffnung dieser heiligen Zeit unsere Herzen erleuchten, die Liebe in unseren Taten widerstrahlen und der Friede alle unsere Leben erfüllen. In der Erwartung der Geburt unseres Herrn Jesus Christus gehen wir mit Zuversicht und Freude in die kommenden Tage, getragen von Gottes unendlicher Güte und Gnade. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.
Amen. Wir wünschen euch einen gesegneten zweiten Advent.